Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf, für Sie gelesen. Biblische Prophetie ist heute aktueller denn je. Gottes Verheißungen haben sich unvergesslich in der Vergangenheit erfüllt. Genauso sicher werden sie sich auch in der Gegenwart und in der Zukunft erfüllen. Jesus wird wiederkommen und nichts und niemand wird ihn aufhalten können. Dieses von vier Autoren geschriebene Buch mit dem Titel »Das Wunder der biblischen Prophetie« vermittelt einzigartige Einblicke in biblisch-prophetische Aussagen über die Welt- und Heilsgeschichte. Die Kernbotschaft lautet »Jesus Christus allein«, denn er ist Ziel und Mittelpunkt der Heilsgeschichte. Er ist die Verkörperung des Wunders der biblischen Prophetie. Hören Sie heute von Dr. Arnold Fruchtenbaum den vierten Teil seines Themas »Die Auswirkungen des Bundes mit Abraham«. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Die Gültigkeit des Bundes mit Abraham für die Gemeinde Jesu. Der große Auftrag. Matthäus 28, die Verse 18 bis 20. Welche Bedeutung hat der abrahamitische Bund für uns? Was bedeutet die Gültigkeit dieses Bundesschlusses sowohl für einzelne Gläubige als auch für eine Ortsgemeinde? Beginnen wir mit der Anwendung auf die örtliche Gemeinde. Die Mittel. Römer 1, Vers 16. In Matthäus 28 wird uns der Auftrag gegeben, das Evangelium zu verkündigen. Aber in Römer 1, Vers 16 wird uns erklärt, wie das bewerkstelligt werden soll. Dort lesen wir, »Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen.« Es gibt nur ein Verb, das die letzten beiden Aussagen beherrscht, und zwar das griechische Wort »es ist«. Im Griechischen betont die Gegenwartsform bei Verben den Aspekt der Dauer. Deshalb lautet die Aussage in unserem Text, das Evangelium ist fortwährend die Kraft Gottes zur Rettung, sowohl für den Juden zuerst und dann auch für den Griechen. Manche Ausleger deuten diesen Vers so, dass dies früher der Fall gewesen sei, aber jetzt nicht mehr, denn der Satzteil »die Juden zuerst« gelte heute nicht mehr. Wenn das aber der Fall wäre, müsste man grammatisch genau erklären, ab wann dieser Satzteil für die Juden nicht mehr gilt. Aber der Satz lässt sich nicht auseinanderreißen. Wann immer also das Evangelium verkündigt wird, sollte es zuerst an die Juden gehen. Das bezieht sich sowohl auf aktive als auch auf passive Evangelisation. Aktives Evangelisieren bedeutet, dass ein Einzelner oder eine Gruppe die Arbeit eines Evangelisten macht. Um passive Evangelisation handelt es sich, wenn Einzelne oder Gruppen diejenigen unterstützen, die aktiv evangelisieren. Aber ob aktiv oder passiv, beides richtet sich zuerst an die Juden, und zwar unabhängig von der individuellen Berufung. Manche Leute haben zu mir gesagt, bei mir sei die Sache klar, denn ich stünde ja im vollzeitlichen jüdischen Missionsdienst. Aber gilt das denn auch für jemanden, der zu einer anderen Volksgruppe gerufen wird? Im nächsten Text, den wir uns ansehen wollen, beantwortet Paulus genau diese Frage. Die Berufung des Apostels Paulus. In Römer 11, die Verse 13 bis 14 lesen wir, »Euch Heiden aber sage ich, weil ich Apostel der Heiden bin, preise ich mein Amt, ob ich vielleicht meine Stammverwandten zum Nacheifern reizen und einige von ihnen retten könnte.« Paulus erklärt uns hier, dass er nicht dazu berufen worden ist, zu den Juden zu gehen. Das war die Berufung des Apostels Petrus, nicht aber die des Paulus. Petrus war der Apostel für die Beschneidung, Paulus war der Heidenapostel. Aber trotzdem legt Paulus großen Wert darauf, dass er die Aussage aus Römer Kapitel 1, Vers 16 auch auf sich persönlich anwendet. Zwei Arten von Mission. Galater Kapitel 2, die Verse 7 bis 9. Im oben erwähnten Text sehen wir, dass es zwei verschiedene Arten von Mission gibt, nämlich Mission unter den Juden und Mission unter den Heiden. In Galater 2, die Verse 7 bis 9 lesen wir: Im Gegenteil, da sie sahen, dass mir anvertraut war das Evangelium an die Heiden, so wie Petrus das Evangelium an die Juden, denn der in Petrus wirksam gewesen ist zum Apostelamt unter den Juden, der ist auch in mir wirksam gewesen unter den Heiden. Und da sie die Gnade erkannten, die mir gegeben war, gaben Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas die rechte Hand und wurden mit uns eins, dass wir unter den Heiden, sie aber unter den Juden predigen sollten. Auch hier wird erwähnt, dass Petrus für die Judenmission zuständig war und Paulus für die Heidenmission. Obwohl er aber der Apostel der Heiden ist, weiß er, dass auch er Römer 1, Vers 16 beachten muss. Handeln nach dem Prinzip. Aktive Evangelisation. Betrachten wir einmal, wie Paulus sein Werk als Evangelist verrichtet. Wir lesen in Apostelgeschichte Kapitel 13, die Verse 2 und 3. Als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir aus, Barnabas und Saulus, zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten und legten die Hände auf sie und ließen sie ziehen. Vorher, in Kapitel 9, hatte Paulus seine Berufung zum Heidenapostel erhalten. Aber erst in Kapitel 13 wird er von der Gemeinde in Antiochia zu diesem Dienst ausgesandt. In diesem Kapitel zieht der Apostel der Heiden also aus zu den Heiden. Aber beachten wir seine Vorgehensweise. In Apostelgeschichte Kapitel 13, Vers 5 und Vers 14 lesen wir: Und als sie in die Stadt Salamis kamen, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Sie hatten aber auch Johannes als Gehilfen bei sich. Sie aber zogen von Perge weiter und kamen nach Antiochia in Pisidien und gingen am Sabbat in die Synagoge und setzten sich. In den nächsten Versen lesen wir, wie das Evangelium dort in der Synagoge verkündigt wurde. Sehen wir uns nun Vers 46 an. Dort lesen wir: Paulus und Barnabas aber sprachen frei und offen. Euch musste das Wort Gottes zuerst gesagt werden. Da ihr es aber von euch stoßt und haltet euch selbst nicht für würdig des ewigen Lebens, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Warum war es denn notwendig, dass das Wort Gottes den Juden zuerst gesagt werden musste? Es war eine biblische und theologische Notwendigkeit, und zwar aufgrund von Römer Kapitel 1, Vers 16. Paulus und Barnabas sagen nicht, das sei ihre persönliche Vorliebe, sondern eine Notwendigkeit. Auch in Apostelgeschichte Kapitel 14, Vers 1 oder Kapitel 16, Vers 13 und die folgenden lesen wir etwas über die Vorgehensweise von Paulus. In jeder Stadt suchte er zuerst die Synagoge auf und wandte sich an die Juden, bevor er zu den Heiden ging. Das war erst in der Stadt Philippi nicht möglich, denn dort war die jüdische Gemeinde zu klein, um sich eine Synagoge zu leisten. Die jüdische Regel lautete nämlich: Wenn die jüdische Gemeinde der Stadt zu klein ist, um eine Synagoge zu finanzieren, dann soll sie sich an einer Wasserquelle treffen, um dort zu beten. Paulus als Pharisäer kannte diese Tradition natürlich auch. Er kam nach Philippi und stellte fest, dass es dort keine Synagoge gab. In der Zwischenzeit hätte er bei den Heiden das Evangelium verkündigen können, aber das tat er nicht. Es heißt einfach, dass er mehrere Tage dort blieb und wartete, bis der Sabbat kam, weil er wusste, dass an diesem Tag die Juden zur Wasserquelle der Stadt gehen würden, um sich dort zu treffen. Paulus war sehr darauf bedacht, zuerst zu den Juden zu gehen. In Apostelgeschichte 17, die Verse 1 und 2, 10, 16 und 17 lesen wir: Nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonich. Da war eine Synagoge der Juden. Wie nun Paulus gewohnt war, ging er zu ihnen hinein und redete mit ihnen an drei Sabbaten von der Schrift. Die Brüder aber schickten noch in derselben Nacht Paulus und Silas nach Beröa. Als sie dahin kamen, gingen sie in die Synagoge der Juden. Als aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, als er die Stadt voller Götzenbilder sah. Und er redete zu den Juden und den Gottesfürchtigen in der Synagoge und täglich auf dem Markt zu denen, die sich einfanden. Hier ist ein weiteres Beispiel dafür, wie genau Paulus sich an die Regel gehalten hat. Er kam nach Athen und sah, dass die ganze Stadt dem Götzendienst erlegen war. Deshalb fühlte er sich dazu herausgefordert, denen zu predigen, die diese Götzenbilder anbeteten. Das waren aber keine Juden, denn nach dem babylonischen Exil war der Götzendienst kein jüdisches Problem mehr. Vielmehr waren es die Heiden in Athen, die diese Götzenbilder anbeteten, und zu ihnen wollte Paulus sprechen. Aber trotzdem musste Römer 1, Vers 16 erfüllt werden. Deshalb ging Paulus in Vers 17 zuerst zu den Juden und in Vers 18 dann zu den götzenanbetenden Heiden. In Apostelgeschichte 18, Vers 1, 4 und 19 lesen wir: Danach verließ Paulus Athen und kam nach Korinth. Und er lehrte in der Synagoge an allen Sabbaten und überzeugte Juden und Griechen. Und sie kamen nach Ephesus und er ließ die beiden dort zurück. Er aber ging in die Synagoge und redete mit den Juden. Am Ende dieses Kapitels verließ Paulus die Stadt Ephesus. Aber in Apostelgeschichte 19, Vers 1 kehrte er zurück. Wir lesen in Apostelgeschichte 19, Vers 8: Er ging aber in die Synagoge und predigte frei und offen 3 Monate lang, lehrte und überzeugte sie von dem Reich Gottes. Obwohl Paulus schon einmal in dieser Stadt gewesen war, ging er nochmals zuerst zu den Juden und dann zu den Heiden. In Apostelgeschichte 28, Vers 17 lesen wir: Es geschah aber nach 3 Tagen, dass Paulus die angesehensten der Juden bei sich zusammenrief. Als sie zusammengekommen waren, sprach er zu ihnen: Ihr Männer, liebe Brüder, ich habe nichts getan gegen unser Volk und die Ordnungen der Väter und bin doch als Gefangener aus Jerusalem überantwortet in die Hände der Römer. Paulus kam nach Rom. Dort gab es eine Synagoge, aber er war als Gefangener in Rom und hatte nicht die Freiheit, diese jüdische Gemeinde zu besuchen. Er wusste, dass sein Dienst in Rom 2 Jahre dauern würde. Weil er aber wollte, dass die Juden das Evangelium zuerst empfingen, rief er die Leiter der jüdischen Gemeinde zu sich in sein Wohnhaus, damit sie als Erste das Evangelium hörten. Wo Paulus auch hinging, verkündigte er das Evangelium zuerst den Juden und dann den Heiden. Dieses Prinzip gilt unabhängig von der persönlichen Berufung eines Menschen. Die zitierten Beispiele beziehen sich auf das aktive Evangelisieren, das sich zuerst an die Juden wendet.
Yeshua,
passive Evangelisation. Römer Kapitel 15, die Verse 25 bis 27. Das Prinzip den Juden zuerst gilt gleichermaßen für die passive Evangelisation. Das heißt, die Unterstützung desjenigen, der den Dienst des Evangelisten ausführt. Ein Beispiel für passive Evangelisation finden wir im Römerbrief. Dort im Kapitel 15, die Verse 25 bis 27. Jetzt aber fahre ich hin nach Jerusalem, um den Heiligen zu dienen. Denn die in Mazedonien und Achaia haben willig eine gemeinsame Gabe zusammengelegt für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem. Sie haben's willig getan und sind auch ihre Schuldner. Denn wenn die Heiden an ihren geistlichen Gütern Anteil bekommen haben, ist es recht und billig, dass sie ihnen auch mit leiblichen Gütern Dienst erweisen. Die jüdischen Bundesschlüsse beinhalten sowohl leibliche als auch geistliche Verheißungen. Die physischen Verheißungen, beispielsweise die über das Land, bezogen sich ausschließlich auf die ethnischen Juden, während sich die geistlichen Segnungen dann auch auf die Heiden erstreckten. Schließlich hat Gott zu Abraham gesagt: In dir werden alle Nationen der Welt gesegnet werden. In Epheser Kapitel 2 und 3 lehrt Paulus, dass durch den Messias die Heiden jetzt die geistlichen Segnungen des Bundes mit Abraham empfangen. An dieser Stelle zeigt Paulus aber den Gegensatz auf zwischen den materiellen und den geistlichen Verheißungen. In Römer Kapitel 15, Vers 27 weist er darauf hin, dass die Heiden am geistlichen Segen der Juden teilhaben. Deswegen ist jeder Heidenchrist zum Schuldner geworden. Paulus erwähnt aber auch die Methode, wie man sich von dieser Schuld befreien kann, indem man sich mit finanziellen Zuwendungen an der Judenmission beteiligt. Darum soll sich auch die passive Evangelisation zuerst an die Juden richten. Auch eine Ortsgemeinde kann am Segensaspekt des abrahamitischen Bundes teilhaben, indem sie sich mit ihrer missionarischen Arbeit zunächst an die Juden wendet und darüber hinaus jüdische Missionswerke unterstützt. Es geht dabei nicht nur darum, Gutes zu tun, sondern primär um die Verkündigung des Evangeliums unter den Juden. Für die Errettung ist nicht der Wohnsitz ausschlaggebend, sondern das, woran man glaubt. Petrus hat in Apostelgeschichte 4, Vers 12 gesagt: Und in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Diese Worte hat er an Juden und nicht an Heiden gerichtet, und zwar an Orthodoxe und nicht an säkulare Juden. Selbst für die orthodoxen Juden gibt es nur einen Weg zur Erlösung. Das Hauptaugenmerk muss deshalb dem Evangelium gelten. Alles andere ist zweitrangig. Diesen Weg sollte eine Ortsgemeinde gehen, wenn sie am Segensaspekt des abrahamitischen Bundes teilhaben will. Anwendung für den Einzelnen. Psalm 122, Vers 6. Wie kann eine Einzelperson am Segen des göttlichen Bundes mit Abraham teilhaben? Eine Antwort steht in Psalm 122, Vers 6. Bittet für den Frieden Jerusalems. Es gehe wohl denen, die dich lieben. Der Vers beginnt mit der Aufforderung, für den Frieden Jerusalems zu beten. Es folgt ein Versprechen, das auf den Verheißungen des abrahamitischen Bundes aufbaut. Was bedeutet es aber, für den Frieden Jerusalems zu beten? Wenn wir die biblische Prophetie studieren, kommen wir zu der Erkenntnis, dass der Frieden Jerusalems erst mit der Wiederkunft Jesu in Kraft und Herrlichkeit beginnen wird. Diesem Ereignis muss jedoch die nationale Erlösung Israels vorangehen. Wenn wir um den Frieden Jerusalems beten, bedeutet das, dass wir für den Glauben in Jerusalem beten sollen? Das ist auch die Art und Weise, wie Paulus gebetet hat, wenn er in Römer Kapitel 10 die Verse 1 und 2 erklärt, dass er fortwährend um die Erlösung des jüdischen Volkes bittet. Denjenigen, die regelmäßig für das Heil Israels beten, werden besondere Segnungen verheißen, die auf andere Art und Weise nicht zugänglich sind. Auf diese Weise kann auch ein einzelner Gläubiger Anteil haben an den Segensverheißungen des abrahamitischen Bundes.
Das sind dort von Gott sagt das Wort.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Taschenbuch Das Wunder der biblischen Prophetie hörten Sie soeben den vierten Teil des Themas Die Auswirkungen des Bundes mit Abraham von Dr. Arnold Fruchtenbaum. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole die Postadresse: Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Ich wiederhole www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.